Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht es in der Predigtreihe Moderne Irrtümer um eine Aussage, die ich für einen Irrtum halte. Gott ist eine Frau. Sie können auch einfügen, Gott ist ein Mann, halte ich genauso für einen Irrtum. Wir haben zurzeit das Erprobungsliederbuch im Gottesdienst zum Ausprobieren, also eine kleine Vorabversion des künftigen Gesangbuches, das in ein paar Jahren dann veröffentlicht wird. Und in diesem neuen Liederbuch haben wir Lieder gefunden und Gebete, die vor allem die weibliche Seite Gottes ansprechen. Ich füge gleich hinzu, wenn es die gibt, diese weibliche Seite. Und die haben wir mal im Gottesdienst ausprobiert. Wir haben probiert, wie geht's uns dabei, wenn wir solche Psalmen beten, wenn wir solche Lieder singen und wie denken wir darüber. Es gab in diesem Gottesdienst auch Gesprächsrunden, wo die Leute, die in die Kirche gekommen sind, sich unterhalten haben und sich ausgetauscht haben. Was Sie jetzt hören, ist dann im Anschluss an diesen ganzen Prozess meine Predigt, also mein Senf, den ich dazu gegeben habe, um die Diskussion um ein paar Gesichtspunkte zu erweitern. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Andreas Ross. Vielen Dank, dass Sie sich darauf eingelassen haben, das mal miteinander zu besprechen. Man kommt da ja schon an manche Ecke rum, die echt überraschend sind. Gell? Und da sind Erfahrungen da, das finde ich auch ganz überraschend. Diese Vielfalt ist was Schönes zu erfahren. Ich will mal kurz nochmal Revue passieren lassen. Also wir haben heute in diesem Gottesdienst, wir sind dabei, der weiblichen Seite Gottes nachzuspüren. Psalm 19, dieser geschlechtsoffene Psalm, der gendergerechte, denn das Lied von Carola Mosbach, lobet die eine, die uns stärkt und tröstet, die Schriftlesung mit Gott als der Mutter und Zion, an deren Brüsten wir uns trösten können oder Geborgenheit erfahren können. Und warum das Ganze heute an diesem Gottesdienst? Weil wir das Erprobungsliederbuch haben und weil wir diese Lieder da jetzt drin haben und diese Texte und Gebete auch drin haben und uns deswegen damit mal befassen können, das wird eine Seite des neuen Gesangbuchs werden. Also nicht eine Seite im Sinn von Buchseite, sondern eine der vielen Facetten vom neuen Gesangbuch. Ja? Und ich lade Sie ein, das in aller Freiheit zu betrachten, denn nicht jedes Lied im Gesangbuch muss mir gefallen. Ja? Das kann man völlig unterschiedlich sein, der eine gefällt das, der andere gefällt das. Das halte ich für völlig berechtigt. Ich will mal mich erstens jetzt hier kurz fassen, weil ihr habt das Wesentliche ja schon geschwätzt. Aber drei Dinge möchte ich gerne dazu sagen. Drei Dinge. Erstens, gut, wenn wir daran erinnert werden, dass Gott kein Mann ist. Gut, wenn wir daran erinnert werden, dass Gott kein Mann ist. Viele von Ihnen sagen, das haben Gespräche jetzt mitbekommen, das war mir eh nicht bewusst, dass Gott ein Mann ist. Aber ist ganz gut, wenn wir auch noch andere Seiten sehen. Wir reden über Gott oft als Gott den Vater. Ja? Macht mir persönlich überhaupt keine Probleme und ich kenne das Vater unser. Ja? Jeden Sonntag bei jedem Gottesdienst im Gebet ist das Vater unser. Der Vater Jesu Christi auch ganz klar. Aber es gibt einfach Menschen, die damit ihre Probleme haben. Und ich habe Ihnen vorher kurz von Carola Mosbach erzählt, die dieses Lied geschrieben hat, und von ihrem Vater missbraucht wurde. Sie hat gesagt, mein Vater hat meine Kinderseele ermordet. Und Gott hat mir nicht geholfen. Ja, und dann hat sie sich von Gott abgewendet und hat erst viel später wieder zu ihm gefunden. Sie hat sich zuerst östlichen Religionen zugewandt, weil sie gedacht haben, das ist vielleicht besser für mich. Aber das ist viel schlimmer. Denn wenn Sie Hinduismus oder Buddhismus anschauen und dieses Karma-Gesetz überlegen, das sagt, das, was du in deinem Leben jetzt erlebst, erlebst du deshalb, also wenn du was Schlechtes erlebst, erlebst du das deshalb, weil du in deinem vorigen Leben was Schlechtes getan hast. Das heißt, das Karma-Gesetz sagt, Gewaltopfer sind selbst schuld. Verstehen Sie? Auch wenn es in einem vorigen Leben war. Das war für Carola Mosbach ganz furchtbar, dieser Gedanke, kann ich auch absolut nachvollziehen. Und sie hat tatsächlich im Lauf ihres Lebens zu Gott zurückgefunden, aber nicht zu Gott, dem Vater, dem allmächtigen Vater. Das war für sie das völlig indiskutabel. Mit dem allmächtigen Vater habe ich nichts zu tun, das kann ich nicht ertragen, hat sie gesagt. Und dann hat sie neue Anreden für Gott gesucht und hat dafür große Fantasie walten lassen, hat auch viel in der Bibel gelesen, wie wird Gott da angeredet. Und dann sind ihr diese ganzen Sachen gekommen, treue Freundin, Gottesperle, starke Löwin, tiefes Wasser, Schwester Gott, Gottflamme du Schöne. Menschen, die also zum Beispiel Gewalt erfahren haben, in der Art, wie sie Carola Mosbach erfahren hat, die kommen vielleicht mit Gott als Vater nicht klar. Die brauchen eine andere Sicht auf Gott. Und diese andere Sicht sollten wir den Leuten auf keinen Fall verwehren. Ja? Die brauchen einen anderen Zugang und dann sagen die, okay, das ist so. Jetzt wird Gott natürlich in der Bibel, wenn nicht auf jeder Seite, dann auf jeder zweiten Seite als der Herr beschrieben. Das ärgert auch viele Leute, dass da so oft steht, Gott, der Herr. Ja? Aber das hat einen Grund, dass das da steht. Das hat aber überhaupt gar nichts mit Männlichkeit zu tun. Ich will es Ihnen gerne mal sagen, woher das kommt. Also, vielleicht haben Sie gesehen in diesem Psalm, da wo steht die Ewige, das ist so ein Kapitelchen gedruckt. Ja? Und das findet man in anderen Psalmen auch. Das ist etwas, was Luther eingeführt hat. Luther hat dort, wo im Urtext, im hebräischen Text, der Name Gottes steht, da hat er Herr geschrieben, und zwar ein Kapitelchen, dass man weiß, aha, an dieser Stelle steht jetzt der Name Gottes. Die Juden haben ja die Eigenart, dass sie sagen, wir sprechen den Namen Gottes nicht aus. Und das haben sie so lang durchgezogen, bis kein Mensch mehr wusste, wie man den Namen Gottes ausspricht. Über Generationen hin, völlig vergessen, keinerlei Anhaltspunkte. Die vier Buchstaben kennen wir alle, J-H-W-H, das ist der Name Gottes, die vier Buchstaben. Aber wie das ausgesprochen wird, welche Vokale dazugehören, weiß kein Mensch. Ja? Und die Theologen versuchen schon zusammen mit den Altphilologen, also den Sprachwissenschaftlern, das zu ergründen, wie könnte man das ausgesprochen haben. Die kommen dann auf Jahwe oder Jahwe oder so, aber das ist rein hypothetisch, das weiß ja kein Mensch. Kann niemand sagen, wie das ausgesprochen wurde, weil die Juden das bewusst vergessen haben. Was haben sie gemacht stattdessen? Die Juden haben an der Stelle, an der dieser Gottesname steht, immer gelesen Adonai. Adonai heißt mein Herr. Deutsche Übersetzung mein Herr. Ja? Daher kommt es, dass überall, dass so oft in der Bibel Herr steht, weil wir das von den Juden übernommen haben. Und jetzt ist es so, diese vier Buchstaben, die standen da, und dann haben die Juden, damit sie wissen, wie sie es aussprechen, die Vokale, die Selbstlaute von Adonai dazu geschrieben. Ja? Und dann liest sich das dann, wenn man das dann, sie haben aber immer Adonai gelesen, logischerweise, weil sie gewusst haben, die Vokale gehören zu Adonai und das liest man Adonai. Die Bibel in gerechter Sprache versucht das nachzumachen, indem sie an manchen Stellen in den Psalmen, das finden Sie auch in unserem Büchle, statt Herr einfach Adonai schreibt. Aber da brauchst du ja ein Studium, um das rauszukriegen, was es bedeutet. Gell? Denn wenn man es nicht weiß, was das bedeutet, dann kommt Jehova raus. Ja? Also wenn man die Buchstaben liest, J-H-W-H, und dann die Vokale von Adonai dazu, das mischt und denkt, so steht ja hier, gell? Dann kommt das Wort Jehova raus, Jehova. Aber das hat ja kein Jude so gelesen. Die wussten ja, was gemeint ist und dass es Adonai heißt. Nur die nicht wussten, was gemeint ist, die sagen Jehova. Das heißt, die Zeugen Jehovas haben nicht recht, wenn sie über uns sagen, ihr seid keine richtigen Christen, weil ihr heiligt den Namen Gottes nicht, ihr sprecht ihn ja nicht mal aus, der heißt nämlich Jehova. Dann sage ich, liebe Zeugen Jehovas, tut mir leid, ihr habt keine Ahnung, ihr wisst gar nicht, dass es Adonai heißt. Ja? In der Elberfelder Bibel steht auch immer Jehova meines Wissens. Wer mit der Elberfelder Bibel arbeitet. Aber das will ich nur sagen, im Neuen Testament steht erst recht Herr. Bei Jesus Christus ist der Herr. Steht überall, das älteste Bekenntnis der Christen, das es gibt, lautet, Jesus ist der Herr.
Römer 10, Vers 9, das erste Glaubensbekenntnis der Christen überhaupt, das formuliert wurde und weitergegeben wurde. Gell? Aber das war Absicht. Gell? Und nicht, weil Jesus Mann ist, sondern weil der römische Kaiser von sich sagte, ich bin euer Herr und ich bin euer Gott. Also ehrlich gesagt. Gell? Also die Größen waren pur, aber so waren sie halt drauf. Kenne ich vielleicht auch manche aus Hausen, die denken, sie seien Gott. Also, gar nicht so weit her. Jedenfalls, weil der römische Kaiser gesagt hat, ich bin euer Kyrios, euer Herr, haben die Christen gesagt, oh nein, Jesus ist unser alleiniger Herr, nicht du bist unser Herr, Jesus ist unser Herr. Und deswegen war denen ganz arg wichtig zu sagen, Jesus ist der Herr. Aber nicht, weil Jesus ein Mann ist, sondern weil dieser Titel, weil sie diesen Titel für Jesus haben wollte. Deswegen ist das so. Das habe ich vielleicht ein bisschen ausführlich zu lange erzählt. Aber damit sie wissen, warum das heißt, Jesus ist der Herr, deshalb kommt so oft Herr in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament. Gell? Hat aber eigentlich beides nichts mit Mann zu tun. Luther macht es kenntlich, indem er das in Kapitelchen schreibt, das Wort Herr. Aber wenn man es jetzt aus der Bibel vorliest, das hören sie ja nicht, wo Kapitelchen stehen. Gell? Dann hört man halt immer nur der Herr. Ja? So, manche sagen jetzt, das ist mir zu männlich, das ist mir zu einseitig, das ist mir zu patriarchalisch. Ja? Und wie gesagt, manche haben einen besonderen Hintergrund, wo sie sagen, ich will nichts mit Herr und nichts mit Vater, kann ich verstehen, akzeptiere ich. Und dann weise ich darauf hin, auf Jesus. Ja? Und sage mal, okay, aber jetzt schau dir doch mal Jesus den Herrn an. Wie der mit Frauen umging. Und dann sag mir, was daran patriarchalisch ist. Gar nichts. Überhaupt nichts. Wenn es einen Fürsprecher gab für die Frauen, dann war es Jesus. Nichts daran ist patriarchalisch am Herrn Jesus. Vielleicht haben das Leute in der Vergangenheit so einseitig betont, weil ihnen das gefällt. Ja, patriarchalisch, immer gut. Meine Frau lächelt, wenn ich das hier sage, aber das ist dann die Wahrheit. Aber grundsätzlich gilt, Gott ist kein Mann, Gott ist auch nicht einseitig männlich. Was, wenn Herr und Vater gar nicht mit patriarchalem Denken verbunden ist? Gell? Die Juden, die immer nur sagen, Adonai, mein Herr, wissen Sie, wie die aufgestellt sind? Patriarchalische oder matriarchalische Vererbung? Völlig irre bei den Juden, das ist matriarchalisch. Das heißt, wer eine jüdische Mutter hat, ist ein Jude, nicht wer einen jüdischen Vater hat. Ja? Aus der Religion, in der ständig Herr steht, ist das hervorgegangen, dass es auf die Mutter ankommt. Also, das ist das Erste, was ich sagen will. Gott, gut, dass wir daran denken, dass Gott nicht ein Mann ist. Das Zweite, was ich sagen will, sich Gott als Mutter vorzustellen, ist eine große Bereicherung. Und jetzt passen Sie mal auf, wie die Bibel das tatsächlich macht, in welchem breiten Bild. Gell? Also zunächst einmal, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das haben wir vorhin gehört. Gell? Und das ist nicht nur so ein Satz, sondern das ist Programm in der Bibel. Das sieht man schon am Wort schlechthin. Wenn es um Erbarmen geht, dann ist das, also auf Hebräisch Rachamim, das kommt von dem Wort Rechem. Und Rechem heißt Mutterleib, heißt Uterus. Ja? Also Mutterleib. Das heißt, Erbarmen ist das Verhalten, das eine Mutter ihrem Kind gegenüber empfindet. Und Gott hat dieses Wort für sich in Anspruch genommen, um sein Verhalten uns gegenüber zu beschreiben. So ist das. Und Gott ist an der Stelle, das will ich jetzt mal sagen, hemmungslos. Der achtet überhaupt gar nicht drauf, ob er Mann ist oder Frau. Also, und was für eine Frau? Also, über die Stadt Zion hat es ja geheißen in der Schriftlesung, auf dass ihr trinkt und satt werdet an der Brust ihrer Tröstungen, auf dass ihr schlürft und euch labt an der Brust ihrer Herrlichkeit. Das ist jetzt die Einheitsübersetzung, die in der katholischen Kirche verwendet wird. Und die Menschen haben Gott erlebt wie eine Mutter. Im Psalm 131 sagt denn einer, Ich bin wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter. Wie das gestillte Kind, so ist meine Seele in mir, weil er sich in Gott geborgen fühlt. Und das ist natürlich ein herrliches Bild, gell? Und die Bibel kennt auch die ganzen Untiefen des Mutterseins. Ja? Zum Beispiel heißt in Jesaja 49, kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, ohne Erbarmen sein gegenüber ihrem leiblichen Sohn? Und dann sagt Gott, und selbst wenn sie ihn vergisst, ich vergesse dich nicht. Ja? Also Gott sagt, ich bin die bessere Mutter. Wir wissen heute, und das gab es damals auch schon, natürlich gibt es Mütter, die keine Mutterliebe empfinden. Ja? Ich kenne selbst so einen Menschen, das ist eine Krankheit. Und das ist der Mutter völlig unmöglich, Mutterliebe zu empfinden, das kann sie nicht. Gell? Aber für das Kind ist die Oma da und die macht das. Das ist eine Krankheit, die gibt es heute, die gab es damals auch schon. Gell?
Und, Entschuldigung, ja. Wenn ich was sagen darf, ja. Aber das ist richtig, aber es gibt auch Mütter, die ihre Kinder hassen. Also auch das gibt es, das okay. Darf man nicht vergessen.
Ja.
Also es gibt auch Mütter, genau wie der Vater, der das Kind missbraucht hat, ja. Gibt es auch Mütter, die das tun.
Das stimmt,
also,
ja.
Da muss man schon dann alles im Einbruch.
Dankeschön. Wirklich beides, das gibt es auch. Ja. Und es gibt auch Menschen, die sagen, mit Mutter komme ich gar nicht klar.
Genau,
ja.
Das muss man dann auch
akzeptieren. Dankeschön für den Hinweis. Ich habe Ihnen aber gesagt, dass Gott sehr hemmungslos ist, wenn es um Mutter geht und oder Vater und weil oder Frau oder Mann. Denn zum Beispiel im Jesaja-Buch will Gott den Leuten klar machen, wie er gleich jetzt hier um sie ringt, gell? Und was das für ihn für ein Kampf ist mit seinem Volk, das nicht auf ihn hört. Und deswegen heißt es hier, wie eine Gebärende will ich nun schreien. Ich stöhne und ringe um Luft. So beschreibt Gott das, wie es ihm jetzt gerade geht mit seinem Volk. Also das muss man auch mal hören. Und wissen Sie was? Die Leute haben Gott auf die unterschiedlichste Weise erfahren. Psalm 22 kennen wir ja alle. Gell? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Steht da drin. Aber in diesem Psalm steht auch noch was ganz anderes. Nämlich, da sagt einer, Gott, du bist wie eine Hebamme für mich. Soweit liest man jetzt nicht, deswegen lese ich Ihnen das mal vor. Du bist es, der mich aus dem Schoß meiner Mutter zog, mich anvertraut der Brust meiner Mutter. Also Gott ist die Hebamme, die hat bei der Geburt geholfen, das Kind rausgezogen hier und hat das Kind dann angelegt bei der Mutter. Ja, so macht es Gott. Also es ist unglaublich. Und wissen Sie, und Jesus war da eigentlich kein Stück anders. Also, Sie wissen das alle, Jesus hat sich mal mit einer Henne verglichen, mit einer Glucke, gell? Also die Henne, die ihre Küken unter ihren Flügeln schützt, gell? Da ist er nicht selber drauf gekommen, das hat er von Gott. Aus Psalm 91, da sagt einer über Gott, er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Also Gott ist die Glucke. Das alles, das finde ich schon richtig erstaunlich. Was für ein Glück, dass wir diese Aussagen über Gott haben, denn die weiten unser Verständnis über Gott, die ermöglichen andere Zugänge zu Gott. Und möglicherweise, das war eine gute Frage in unserer Gruppe hier hinten, warum war das in der Vergangenheit kein Thema, dass Gott auch wie eine Mutter ist? Ja? Möglicherweise haben wir das zu wenig beachtet in der Vergangenheit. Ich finde, Gott als Mutter zu sehen, ist eine große Bereicherung für die, die mit ihrer Mutter klarkommen. Ihn als Vater zu sehen, ist eine Bereicherung für die, die mit dem Vater klarkommen. Das war der zweite Punkt. Jetzt aber der dritte Punkt. Geschlechtlichkeit ist dem biblischen Verständnis von Gott vollkommen fremd. Fremder kann es nicht sein. Das ist uns heute überhaupt nicht mehr klar, wie das damals war. Denn in welcher Zeit war das? Das war in einer Zeit, in der es beim antiken Volk Israel ringsrum lauter Religionen gab, in denen es viele Götter gab, nicht einen Gott. Nur in Israel gab es einen Gott, aber sonst gab es immer viele Götter. Ja? Und diese vielen Götter waren organisiert wie Familien. Da gab es Mann und Frau, die hatten Kinder miteinander und da können sie jede Religion nehmen, die sie wollen. Ja? Also, in Kanaan war das so, der Mann Gott ist Baal, die Frau Gott ist Asherah. oder Astarte. Ja, Asherah und Astarte ist die gleiche Göttin. Das sind die beiden, das ist das Götterpaar. Ja? Jetzt gehen wir mal weiter. Ägypten, die Frau-Göttin, die Schutzgöttin ist Isis und der Mann dazu heißt?
Osiris.
Osiris, genau. Und ihr gemeinsames Kind ist Horus, der Falkengott. Ja? Oder Griechenland, der Mann ist Zeus und die Frau?
Hera.
Hera. Ja? Auch so. Und über Zeus reden wir hier gar nicht, das wird zu schlüpfrig. Ich kann jetzt mit Babylonien kommen, ich kann mit der nordischen Mythologie kommen, also Skandinavien, die Edda und so. Überall gibt es diese Götterpaare, gell? Aber nicht in der Bibel. Der Gott der Bibel hat keine Frau. Geschlechtlichkeit ist ganz streng abgelehnt worden. Bei den anderen Göttern war es kein Problem, von der Götterhochzeit zu erzählen. Und dann haben die Kinder gehabt, die Götter. An den Tempeln gab es Tempelprostitution. Das war alles im Programm mit drin. Nicht bei allen Religionen, aber gerade zum Beispiel Kanaan war das so. Das war alles im Programm mit drin. Nur der Gott der Bibel hat keine Frau. Und das war Absicht. Es gibt halt nur einen Gott. Ja? Deshalb sollten wir Gott nicht in unser geschlechtliches Denken reinpressen. Der ist kein Mann, der ist keine Frau. Und ich sage jetzt sogar Folgendes. Nirgendwo in der Bibel gibt es die Idee, dass Gott irgendwelche männlichen Eigenschaften hat, nur weil das männliche Eigenschaften sind. Und nirgendwo in der Bibel gibt es die Idee, dass Gott irgendwelche weiblichen Eigenschaften hat, nur weil das halt weibliche Eigenschaften sind. Wissen Sie, wenn wir das jetzt überlegen, was ist weiblich und was ist männlich bei Gott, gell? Dann müssen wir uns vorher darauf einigen, was wir für weiblich und was wir für männlich halten. Gell? Ich meine, wir brauchen nicht lang reden, es ist ganz klar. Weiblich ist schwach, ist tröstend, ist empfangen. Männlich ist stark, ist mächtig, ist handelnd. Sehen Sie? Und schwupps sind wir wieder in den alten Geschlechterrollen drin und wollen das dann auch noch bei Gott finden. So geht das nicht. Gell? Das war jetzt natürlich ironisch für alle, die es nicht gemerkt haben. Gell? So geht das. Wir können nicht unsere Geschlechterrollen rausziehen, unsere Klischees rausziehen und dann sagen, und so ist das auch bei Gott. Ja? Also es ist ganz klar, wie Gott sich seinem Volk gegenüber oder uns gegenüber verhält, das wird mit allzu menschlichen Bildern beschrieben. Ja? Und deswegen sage ich, man muss schon unterscheiden. Die Bibel hat kein Interesse an der weiblichen Seite Gottes. Null. Aber sie beschreibt sein Verhalten gegenüber seinem Volk Israel wie das Verhalten einer Mutter zu ihrem Kind. Die Bibel hat kein Interesse an der männlichen Seite Gottes. Nix, nada. Aber sie beschreibt sein Verhalten gegenüber seinen Leuten wie das eines guten Vaters gegenüber seinen Kindern. Sie merken, Gott als Mutter und Gott als Vater, das ist keine Wesensaussage, das ist eine Beziehungsaussage. Das ist der Rahmen, in der diese Aussagen hinkommen, eine Beziehungsaussage. Und es ist Gott sowas von egal, wie wir unsere männlich-weiblich-Verteilung machen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Hosea-Buch, da sagt Gott, ich kämpfe für euch wie eine Bärin, der man die Jungen weggenommen hat. Wissen Sie, was das bedeutet? Du willst keiner Bärin begegnen, der die Junge weggenommen worden sind? Gegen eine kämpfende Bärin, die ihre Jungen verteidigt. Jeder Soldat, jeder Mann, totale Witzfigur. Gell? Die Bärin, die ist das Stärkste, was man sich vorstellen kann. Wenn die losgeht, wenn es um ihre Jungen geht, hat niemand irgendeine Chance. Und Gott nimmt dies als Bild für die Kraft, mit der er sich einsetzt. Jetzt bin ich 60, jetzt rede ich zum ersten Mal in meinem Leben von Gott als Bärin. Also muss ich auch an mich selber mal rangehen und sage, vielleicht haben wir das in der Vergangenheit zu wenig betont, das Ganze. Aber Gott ist es egal, wie er, mit welchen männlichen, weiblichen Bildern er auf uns losgeht. Das ist ein starkes weibliches Bild. Gott passt nicht in irgendwelche Geschlechterklischees rein. Gott ist ja auch garantiert kein Mensch. Aber es hilft uns sehr, wenn wir Gott so ein bisschen als Mensch sehen und so mit ihm umgehen. Da können wir viel besser mit ihm umgehen. Ich glaube, wir schaffen es kaum anders. Ja? Also deswegen stellt man sich das ja vor, dass Gott jemand ist, zu dem man du sagen kann, wie man sich mit einem Menschen unterhalten kann. Aber Gott ist auch wie eine Mutter, Gott ist wie ein Vater, Gott ist wie ein Hirte, Gott ist wie eine Quelle, aus der lebendiges Wasser sprudelt und so weiter und so fort. Ja? Aber ganz ehrlich, versuchen wir nicht, Gott in unsere geschlechtliche Vorstellungen hineinzupressen. Er ist viel mehr als Mann und Frau. Und vielen von Ihnen geht es ja so, dass Sie sagen, bin ich sowieso bisher noch nicht drauf gekommen. Und das Zweite, was ich sagen will, freuen wir uns an dem Bild über Gott als Mutter. Das ist echt eine Bereicherung. Und dann auch als, über Gott als Vater. Und wenn die Bibel davon erzählt, die weiß doch, es gibt gute Väter und schlechte Väter. Es gibt gute Mütter und schlechte Mütter. Es gibt gute Hirten und schlechte Hirten. Gell? Und Gott ist immer die gute Version. So, und wer die Freiheit dazu hat, freut sich an dem Bild von Gott als Vater, als unserem Vater, der, wie gesagt, ganz anders ist als mancher menschliche Vater. So, das sind die drei Punkte, die ich Ihnen heute sagen will. Wir könnten noch wirklich lang diskutieren, weil das ist ein großes Thema. Ja? Aber ich sage Amen.